Johannes Evangelium, Kapitel 19, die Verse 23 bis 30. Hört das Wort Gottes. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Kriegsknecht einen Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander: Lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Damit die Schrift erfüllt würde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe deinen Sohn. Daraus spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Nach diesem, da Jesus wusste, dass er schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hyssop und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus in den tiefsten Schmerzen am Kreuz hing, um für uns Erlösung zu verbringen, waren seine letzten Worte: Es ist vollbracht. Herr, wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist hilfst, diese Worte zu verinnerlichen und was sie für uns und unser Leben bedeuten. Herr, dass du uns hilfst, auch entsprechend zu leben. Herr, wir bitten, erbarm dich über uns. Amen. Bis jetzt hat Johannes ziemlich wenig Zeit damit verbracht, über Jesus selbst zu berichten, zumindest in dem ganzen Leidensprozess. Er hat viel über die Verurteilung und über die Geißelung Jesus berichtet, aber er hat den Schwerpunkt hauptsächlich auf Pilatus und die Juden gelegt. Und gerade die letzten Abschnitte gingen vor allem immer wieder darum, wie Pilatus mit den Juden hin und her und hin und her, bis er dann endlich Jesus verurteilt hat und gekreuzigt hat. Doch heute, in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, lenkt Johannes den Fokus wieder zurück auf Christus, auf den, um den es wirklich geht, und auf die letzten Worte Jesu, nicht nur der letzte Satz, sondern generell auch ein Teil der letzten Worte. Der Titel der Predigt, wie ihr lesen könnt, lautet: Es ist vollbracht, denn das waren die allerletzten Worte, die Jesus gesprochen hat. Er sagt: Es ist vollbracht. Doch die letzten Minuten Jesu am Kreuz zeigen wieder einmal den Charakter Jesu, wer Christus wirklich ist. Sie zeigen uns nicht nur den Charakter Christi, sondern in dem Ganzen auch die Souveränität Gottes. Denn diese letzten Worte, die letzten Minuten, die uns Johannes berichtet, enthalten auch ein wichtiges Detail über die Kriegsknechte, die um die Kleider würfeln. Die Kriegsknechte, die Christus gekreuzigt haben. Und in dem sehen wir, in allem, was wir an diesem Ereignis sehen, was wir gelesen haben, sehen wir, wie das Wort Gottes erfüllt wird. Jesus sagt: Es ist vollbracht. Und die drei Punkte, die wir betrachten werden, sind: Das Wort wird erfüllt. Dann der zweite Punkt: Jesus erfüllt das Wort. Der dritte Punkt wird sein: Jesus beendet es. Lasst uns den ersten Punkt betrachten: Das Wort wird erfüllt. Bevor Johannes uns auf Jesus lenkt, konfrontiert er uns noch ein einziges Mal mit den Kriegsknechten. Es waren wahrscheinlich wieder die gleichen römischen Soldaten, die ihn schon gefoltert hatten. Die Soldaten, die ihn gekreuzigt haben, die die Nägel durch seine Hand, durch seine Arme und Beine getrieben haben. Und jetzt machen sie das, was sie wahrscheinlich immer gemacht haben mit den Leuten, die gekreuzigt worden sind. Sie teilen die letzten Dinge, die diese Person noch besessen hat, unter sich auf. Für die Kriegsknechte war Jesus ein Mann wie jeder andere, niemand Besonderes. Jemand, der verurteilt worden ist, den sie gekreuzigt haben. Und da sie wussten, dass jeder, der gekreuzigt wird, früher oder später sowieso stirbt und seine Gegenstände und Wertsachen sowieso nicht mehr braucht und sie ihm auch nicht mehr zustehen, haben sie diese Wertsachen genommen und unter sich aufgeteilt. Bei manchen Menschen waren es vielleicht sogar mehr Dinge als bei Jesus, vielleicht sogar noch die letzten Wertsachen. Der eine oder andere hatte vielleicht noch Familienerbstücke mit sich. Doch bei Christus haben sie nur eines gefunden, nämlich seine Kleidung. Alles, was sie untereinander aufteilen konnten, war Jesu Kleidung. Erinnert euch vielleicht, Jeder, der gekreuzigt wurde, wurde im Prinzip auch nackt ausgezogen. Das war Teil der Demütigung, die mit der Kreuzigung zusammenhing. Man hat diese Person nackt ans Kreuz genagelt. Während Jesus also jetzt am Kreuz hing, teilten die Soldaten seine letzten Sachen unter sich auf. Und dann heißt es in Vers 23, als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile für jeden Kriegsknecht einen Teil. Jesus hatte nicht viel. Alles, was die Soldaten nehmen konnten, war seine Kleidung. Und selbst diese Kleidung schien noch nicht mal sehr besonders zu sein. Sie war nicht so viel wert, dass man sie hätte als eins behalten müssen. Sie haben einfach gesagt, okay, lass uns den fetzen Stoff nehmen und in vier Teilen und jeder hat ein Stück davon. Jesu Obergewand war wahrscheinlich ein einfaches Kleidungsstück. Nichts Besonderes, wahrscheinlich so etwas wie für uns ein T-Shirt. Ich weiß, T-Shirts können teuer sein, aber es ist generell, gilt ein T-Shirt nicht als das besondere Kleidungsstück. Und wahrscheinlich war Jesu Obergewand nichts wirklich Besonderes. Eine Art Tunika, wie geschnitten wie ein Hemd, etwas länger. Und damit ist er wahrscheinlich die meiste Zeit seines Lebens rumgereist. Wahrscheinlich die letzten 3 Jahre. Vielleicht ist es irgendwann kaputt gegangen und es wurde repariert. Vielleicht hat er auch mal ein neues bekommen, aber es war nichts, was herausgestochen hätte. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass uns Jesaja über den Messias berichtet, dass sein Ansehen, also sein äußeres Erscheinungsbild, nicht sehr beeindruckend war, können wir davon ausgehen, dass auch die Kleidung, die Jesus getragen hat, nichts Beeindruckendes war. Warum die Soldaten es aufgeteilt haben, wissen wir nicht. Was jemand mit einem Viertel Gewand will, weiß ich nicht, aber vielleicht haben sie sich gedacht, man könnte noch irgendwas anderes Kleidungsstück rausnähen oder man kann zumindest den Stoff andersweitig verwenden. Aber was es uns zeigt, ist, dass Jesus hier auf Erden, als er hier gewandelt ist, nichts Besonderes war. Er hat das erfüllt, was Jesaja über ihn vorausgesagt hat, dass er kein besonderes Aussehen hat. Er hat das erfüllt, was Paulus später über ihn noch einmal bestätigt, dass er Knechtsgestalt annahm. Er war im Prinzip wie ein Knecht. Er war nichts Besonderes. Es sollte uns also nicht verwundern, dass die Kriegsknechte auch nichts anderes finden, außer Kleidung. Keine Wertsachen, kein Geld, keine Erbstücke. Und von der Kleidung war das Obergewand nur nichts mehr Besonderes. Das Einzige, was wirklich wertvoll war, war das Untergewand. Und das ist wirklich überraschend, denn normalerweise würde man eher weniger Geld fürs Untergewand ausgeben, um dann mehr Geld für das Obergewand auszugeben, was man oben drüber trägt, weil man dadurch was präsentieren kann. Doch bei Christus war es umgedreht. Christus hatte das teurere Untergewand, ein sehr kostbares Untergewand. Es war, heißt es, ein Untergewand, das ohne Naht war, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Und da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören sollte. Die Kriegsknechte, die nicht unbedingt gebildet waren, haben erkannt, dass dieses Gewand was Besonderes war. Es war aus einem Stück gewoben. Ich weiß nicht, ihr könnt heute Nachmittag gerne mal den Versuch starten und durch euren Kleiderschrank gehen und schauen, wie viele Kleidungsstücke ihr habt, die keine Naht besitzen. Also wo keine 2 Stücke zusammengenäht worden sind. Ich bin davon überzeugt, ihr werdet keins haben. Vielleicht habt ihr was, das ist etwas Besonderes. Ich habe kein Kleidungsstück. Ich war letztes Jahr fasziniert, als ich auf YouTube von einer Firma gesehen habe, die es geschafft hat, Sakkos, also Blazer, in einem Stück zu weben. Und das haben sie nur geschafft, da die 3D-Drucktechnologie so weit ist, dass man mittlerweile eben auch Webmaschinen produzieren kann, die dreidimensional weben können. Und das ist was Besonderes. Jedes Kleidungsstück, was wir produzieren, vor allem, wenn wir es maschinell produzieren, wird aus mehreren Stücken zusammengefügt. Aber Jesu Untergewand, was er sich als erstes angezogen hat, war aus einem Stück gewoben. Das heißt, höchstwahrscheinlich hat Jesus das geschenkt bekommen. Und höchstwahrscheinlich hat die Person, die ihm das geschenkt hat, war ein so begabter Weber oder Weberin, dass sie es schaffen konnte, ein Stück Stoff dreidimensional zu weben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Webstühle euch angeschaut habt. Webstühle machen einfach nur ein quadratisches, rechteckiges Stück Stoff. Die wenigsten Webstühle, also ich habe noch keinen Webstuhl gesehen, der dreidimensional weben kann, aber diese Person, die das Gewand Jesu angefertigt hat, war dazu in der Lage, aus einem Faden oder mehreren Faden ohne Naht etwas zu weben. Und das muss dieses Kleidungsstück besonders unkostbar gemacht haben, weil es sehr viel Fähigkeit und wahrscheinlich auch Zeit mit sich gebracht hat und dadurch natürlich auch entsprechend teuer wurde. Wir sehen also, das Kleidungsstück, das unterste, das, was Jesus im Prinzip versteckt hatte durch sein Obergewand, war das wertvollste Gewand, das Jesus besessen hat. Wir selbst haben ja auch ein Sprichwort im Deutschen, wir sagen, Kleider machen Leute. Mit anderen Worten sagen wir maßen uns an, dass wenn wir jemanden anschauen, können wir über die Kleidung beurteilen, wer diese Person ist. Und Ich weiß, wir mögen das nicht und wir sagen, es kommt auf innere Werte an, aber wenn wir wichtige Termine haben, ziehen wir uns entsprechend an. Wenn man ein Bewerbungsgespräch hat, dann zieht man nicht gerade die Jeanshose mit den Löchern an. Außer das ist gerade Mode und man geht in irgendeiner Hipster-Designerbude auf Jobsuche. Aber generell zieht man sich seine beste Kleidung an. Wenn man vor Gericht erscheinen muss, sei es als Zeuge oder aus anderen Gründen, dann zieht man sich mindestens ein Hemd an, wenn nicht noch mehr. Man kleidet sich entsprechend. Kleider machen Leute. Die Kleidung, die du trägst, sagt viel über dich aus. Sie sagt viel über das aus, wie du dich identifizierst, worauf du Wert legst, welcher Gesellschaftsschicht du unterwegs bist, mit wem du verkehrst. Und so ist es auch bei Jesus. Kleider machen Leute. Und obwohl Jesu Obergewand nicht viel hermacht und wahrscheinlich unterste Klasse war, so dass man es einfach zerteilen konnte und untereinander aufteilen konnte, war sein Untergewand eines der edelsten Stücke, die man in Israel finden konnte. So edel, dass die Soldaten darum gewürfelt haben. Ich weiß nicht, ob ihr jemals Lust hättet, um Unterwäsche von einer anderen Person zu spielen. Aber die Soldaten haben festgestellt, das Gewand ist so wertvoll, dass sie darum würfeln wollten. Und wir sehen hier, was uns über den Messias offenbart wird. Er war äußerlich eine unscheinbare Person. Er war äußerlich nichts Besonderes. Man hat ihn immer wieder in den Evangelien bezeichnet als diesen Zimmermann aus Galiläa, aus Nazareth. Aber zugleich war er eine edle Person. Während ihn die Welt äußerlich verachtet hat und verhöhnt hat und gekreuzigt hat, ist und bleibt er der König und war immer der König. Erinnert euch an das Schild, das Pilatus ans Kreuz geheftet hat. Jesus, der Nazarener, König der Juden. Doch das sollte für uns eigentlich nur eine Randnotiz sein, die Besonderheit, die Jesus hier zeigt. Denn Johannes sagt uns, warum er uns das Ganze berichtet. Er schreibt, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Alles, was Johannes hier berichtet, alles, was hier geschieht, ist die Erfüllung einer Prophetie. Johannes zitiert hier Psalm 22. Psalm 22, Vers 19. Und vielleicht ist euch das bewusst, dass Jesus selbst diesen Psalm zitiert. Die anderen Evangelien berichten uns, wie Jesus am Kreuz hängt und ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist Psalm 22, Vers 1. Und wir könnten durch die Kreuzigungsgeschichte und durch die Leidensgeschichte Jesu gehen und sehen, wie jeder einzelne Vers aus Psalm 22 sich dort erfüllt. Aber Johannes deutet hier durch Vers 19 an, dass genau dieser Psalm über Christus in Erfüllung gegangen ist. Zuerst werden Jesu Kleider verteilt und dann wurde sein Untergewand verlost. Wir sehen hier und wir lesen hier, dass sich das Wort erfüllt, während Christus am Kreuz hängt und passiv ist. Jesus war bestimmt nicht die Person, die gesagt hat, hier nimmt mein Obergewand und teilt es auf und hier nimmt mein Untergewand und würfelt darüber. Jesus hing am Kreuz und die Soldaten haben das gemacht, was sie immer gemacht haben. Sie haben die Gewänder genommen und unter sich aufgeteilt. Er hatte überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Und dennoch zeigt sich hier nicht nur die Souveränität Christi, sondern die Souveränität Gottes, dass in diesen kleinen Details das Wort Gottes sich erfüllt, die Prophetien erfüllt, die Gott vorhergesagt hat. Das, was Gott schon in den Psalmen 1000 von Jahren vor diesem Ereignis vorhergesagt hat, tritt ein. Jesus selbst zitiert den Psalm. Das war das, was er noch beeinflussen konnte. Aber der Rest hat er keinen Einfluss drauf. Und dennoch geht dieser Psalm in Erfüllung, weil es Gottes souveräner Plan war. Vater, Sohn und Heiliger Geist haben geplant, dass Christus genau so stirbt. Das ist im Alten Testament an verschiedenen Stellen genau so vorausgesagt. Sie haben geplant, dass genau das mit der Kleidung Christi geschieht. Johannes gibt uns diesen Kommentar, um deutlich zu machen, dass hier das Wort Gottes erfüllt wird. Hier, als Christus stirbt, erfüllt sich das Wort. Doch wir sehen am Kreuz noch mehr. Wir sehen nämlich am Kreuz, dass Christus selbst das Wort Gottes erfüllt. Und er erfüllt vor allem in diesen letzten Worten das fünfte Gebot, was heißt, du sollst Vater und Mutter ehren. Das bringt uns zum zweiten Punkt heute Morgen. Der zweite Punkt lautet, Jesus erfüllt das Wort. Wir haben als erstes gesehen, das Wort wird erfüllt. Jetzt sehen wir, Jesus erfüllt das Wort. Als Jesus dort am Kreuz hängt, sehen wir eigentlich ein sehr trauriges Bild. Johannes berichtet uns, dass am Kreuz selbst nur noch 4 Personen waren. Jesus, der mindestens 12 Jünger hatte, von dem einer ihn schon verraten hat, von dem die anderen 10 ihn verlassen haben. Nur noch Johannes, Gott, der Jünger, den er liebte. Und von der Schar von Männern und Frauen, die ihm gefolgt sind bis nach Jerusalem, sind nur noch 3 Frauen übrig geblieben. Seine eigene Mutter, dann Maria, die Frau des Klophas, wir wissen nicht, wo ihr Mann war. Maria Magdalena, wir wissen nicht, wo ihre Schwester war. Und zuletzt der Jünger, den er liebte, Johannes selbst. Das ist ein interessantes Detail und das können wir als Randnotiz festhalten. Wir wissen also, dass das, was Johannes uns hier berichtet, wahr sein muss, weil Johannes selbst dort am Kreuz stand und es als Augenzeuge miterlebt hat. Johannes war wahrscheinlich der einzige der Jünger, der von Anfang an bis zum Tod Jesus gefolgt ist, bis er am Kreuz hing, dort starb. Da ist das, was wir jetzt lesen und was wir jetzt hören, ist auch wahr, denn Johannes selbst berichtet es. Und Johannes würde nicht etwas berichten, das ihm selbst geschieht, wenn es nicht wahr wäre, weil jeder könnte es nachprüfen. Jeder könnte nachprüfen, ob die Mutter Jesu in seinem Haus gewohnt hat oder nicht. Interessanterweise lesen wir über Jesu Mutter, dass seine Mutter dort stand, aber nicht sein Vater. Und auch wenn wir wissen, dass Jesu Vater unser Vater im Himmel ist, war doch Josef sein Vater auf Erden. Und selbst wenn er ihn nur adoptiert hat, müssen wir davon ausgehen, dass dieser Mann seinen Sohn geliebt hat. Ich meine, der hat ihm das Handwerk beigebracht, was Jesus gelernt hatte. Man hätte davon ausgehen müssen, dass auch wenn er nicht geglaubt hätte, zumindest bis nach Jerusalem mitgekommen wäre, bis ans Kreuz. Ich denke, jeder von uns würde, selbst wenn sein eigenes Kind die Todesstrafe bekommt, sein Kind bis zum Tod begleiten. Und Josef hätte das höchstwahrscheinlich auch gemacht. Josef hätte das vor allem gemacht, weil ihm seine Pflicht gewesen wäre, dass er sowieso zum Passafest in Jerusalem hätte sein müssen. Und dennoch lesen wir nichts von Josef, was uns dazu führen kann, dass wir mit der Annahme richtig sind, dass Maria zu dem Zeitpunkt schon Witwe war. Dass ihr Mann wahrscheinlich schon verstorben war. Und das wird auch deutlich, dass sich Jesus darum bemüht, dass sich Johannes um seine Mutter kümmert. Jesus in seinen letzten Atemzügen sorgt sich um seine verwitwete Mutter, dass sie versorgt ist, wenn er nicht mehr da ist. Und damit erfüllt Jesus das 5. Gebot. Er ehrt seine Mutter so sehr, dass er sicher geht, dass wenn er selbst nicht mehr da ist, dass seine Mutter versorgt ist. Wir können hier an Christi Beispiel etwas für unser Leben lernen, für die Art und Weise, wie wir mit unseren Eltern umgehen, mit unseren Eltern, bei denen wir vielleicht nicht mehr wohnen, mit unseren Eltern, die vielleicht Kilometer weit von uns entfernt sind. Wenn selbst unser Herr und Meister, der alle Macht hat, sich darum kümmert, dass es seiner Mutter auf dieser Erde gut geht, wie viel mehr sollten wir uns um unsere Eltern kümmern und sorgen, vor allem im Alter. Das ist ein besonderer Abschnitt, den wir hier lesen, denn wir lesen wenig von Jesu Umgang mit seiner eigenen Familie. Wir haben ein paar kurze Berichte von Jesu Kindheit, der eigentlich nur 2, und in einem von diesen Berichten ist er passiv, weil dort wird er in den Tempel gebracht, um das entsprechende Opfer zu bringen. Und der andere Bericht, den wir haben, ist, wie er lieber im Tempel, im Haus Gottes bleibt, als mit seinen Eltern zurück nach Nazareth zu ziehen. Ansonsten lesen wir nichts von dem Umgang, von der Interaktion zwischen Jesus und seiner Familie. Und doch sehen wir, dass Jesus hier sich um seine Mutter kümmert. Wir wissen noch nicht mal, ob seine Brüder, seine Stiefgeschwister, Jakobus und Judas, ob sie zu dem Zeitpunkt schon geglaubt haben. Wir wissen kirchenhistorisch und wahrscheinlich auch durch die Briefe im Neuen Testament, dass sie zu führenden Personen in der Gemeinde in Jerusalem geworden sind. Aber wir sehen sie nicht hier am Kreuz. Selbst seine Brüder sind nicht mit Jesus am Kreuz. Es ist seine Mutter. Und es ist einer der wenigen Momente, wo wir sehen, wie Jesus mit seiner eigenen Familie agiert. Hier sehen wir, wie sich der große Meister um seine Mutter sorgt. Johannes berichtet uns, als nun Jesus seine Mutter sah und den Jüngern dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Doch spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Die Wortwahl, die Jesus hier trifft, sollte uns nicht zu sehr überraschen. Denn das war wahrscheinlich die Art von Wortwahl, die man damals getroffen hat. Wenn ein Sohn sich um die Versorgung der Eltern kümmern musste, aus welchem Grund auch immer, hat er vor allem dafür gesorgt, dass die Eltern einen neuen Sohn erhalten, im übertragenen Sinne gesprochen. Denn das war die Altersvorsorge, die man hatte. Die Kinder haben sich um die Eltern gekümmert. Die Kinder haben dieses Unternehmen, die Felder, die Landwirtschaft der Familie übernommen und dann damit die Eltern mitgetragen. Und wenn ein Sohn, sei es aus Reisegründen von zu Hause weg musste oder wenn er in ein anderes Land ziehen musste, wenn er vielleicht sogar in den Kriegsdienst ziehen musste, hat er sich darum gesorgt, dass seine Eltern einen neuen Sohn, also jemanden, der seine Rolle einnimmt, erhalten. Und in diesem Fall war dieser Sohn einer seiner Jünger. Er sorgt dafür, dass Johannes sich um seine Mutter kümmert. Ich finde, es ist eines der wunderbarsten Bilder, die wir von Christus finden. Ich weiß nicht, was eure größte Sorge wäre, wenn ihr in Schmerzen dort am Kreuz hängen würdet. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich in diesen Schmerzen, die Jesus erleiden hatten müssen, überhaupt noch hätte klar denken können vor lauter Schmerzen. Doch Christus in all seinem Schmerzen, in all seinem Leid sorgt sich vor allem seine Mutter. Er sorgt sich darum, dass es seiner Mutter gut geht. Er sorgt sich um seine Mutter auf dieser Erde, dass sie hier in diesem Leben, dass es ihr gut geht. Was wir hier sehen, sind zwei Dinge. Wir sehen hier zum einen, dass in seiner letzten Stunde Jesus das aufrechterhält, was er sein ganzes Leben über bewiesen hat, dass er kein einziges Gesetz bricht. Selbst hier in seiner letzten Stunde hält er und erfüllt er das fünfte Gebot, Vater und Mutter zu ehren. Er erfüllt das Wort Gottes. Er ist gehorsam gegenüber dem, was Gottes Wort sagt, selbst in der dunkelsten Stunde. Selbst in der Stunde, wo man sagen könnte, jetzt hätte Christus alles Recht gehabt, sich um sich zu sorgen, sorgt er sich vor allem um seine Familie. Als zweites sehen wir, dass Jesus um mehr besorgt ist als um unsere Erlösung. Jesus hätte sagen können, ich sterbe, aber damit ist alles vollbracht und im zukünftigen Leben meiner Mutter wird es dir super gehen. Aber genau das macht Jesus nicht. Jesus sorgt sich um die Erlösung seines Volkes, sonst würde er nicht am Kreuz sterben. Er sorgt sich darum, dass unsere Seelen errettet sind, doch er sorgt sich um mehr. Jesus ist darum besorgt, dass auch die Dinge dieser Welt für uns zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Christen kennengelernt habt, die gibt es immer wieder, die treten immer wieder auf. Vor allem Christen, die denken, Jesus kommt morgen wieder, die sagen, Hauptsache meine Seele ist errettet, alles andere ist egal. Hauptsache ich bin erlöst, Hauptsache du bist erlöst, Hauptsache alle glauben an Christus, um den Rest müssen wir uns nicht mehr sorgen. Aber das ist nicht das Bild, was uns Christus selbst gibt. Ja, die Erlösung des Menschen ist wahrscheinlich das Wichtigste, was wir in der Bibel finden. Und ich respektiere jeden, der einen so starken Missionsdrang hat, dass er wirklich sich selbst fast dafür vergisst, um anderen das Evangelium mitzuteilen. Aber Jesus stellt dennoch sicher, dass es uns hier auf Erden gut geht. Es ist interessant, wie oft sich Jesus mit den einfachen Dingen des Alltags beschäftigt. Er sorgt dafür, dass die Leute, die ihm predigen hören, auch was zu essen bekommen. Er sorgt sich darum, dass die, die krank sind, wieder gesund werden. Er sorgt sich darum, dass wir uns nicht sorgen über das, was morgen kommt, weil er sagt, Vater im Himmel versorgt euch. Jesus sorgt sich um die alltäglichen Dinge und das macht er hier, indem er das fünfte Gebot erfüllt. Er sorgt sich darum, dass es seiner Mutter, solange sie noch auf dieser Erde lebt, gut geht und dass sie versorgt ist. Als Christen leben wir kein rein geistliches Leben, als wären die Dinge dieser Welt unwichtig geworden. Interessant ist, dass die meisten Gesetze, die wir im Wort Gottes finden, sich eigentlich mit dem Leben im Hier und Jetzt beschäftigen. Mit dem Umgang untereinander, mit dem Umgang mit den Dingen, die wir von Gott erhalten haben. Jesus gibt uns ein großartiges Beispiel, indem er uns zeigt, wie er sich um seine Mutter sorgt. Lasst uns den dritten Punkt betrachten. Der dritte Punkt lautet, Jesus beendet es. Jesus beendet es. In Vers 28 schreibt Johannes, nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränken einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Hysop und hielten es ihm an den Mund. Jesus hängt am Kreuz und es heißt, er wusste, dass schon alles erfüllt war. Er fragt nach etwas zu trinken, damit die Schrift weiterhin erfüllt wird. Und er erhält einen Schwamm voller Essigwasser. Und es war normal, also wenn man Kreuzigungsberichte außerhalb der Bibel liest, dann war das die gängige Methode. Manche vermuten, dass in den Essigwasser was reingemischt war, was die Schmerzen lindern sollte. Andere vermuten sogar, dass die Römer es genutzt haben, um die Person noch mehr zu quälen. Wenn du einige Stunden dort am Kreuz hängst, hast du irgendwann Durst und das Letzte, was du trinken möchtest, ist Essig. Wir wissen nicht genau, warum es so war. Aber es ist höchstwahrscheinlich eine Erfüllung vom Psalm 69, Vers 22, wo es heißt, und sie gab mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Auch hier sehen wir wieder, wie Jesus das Wort erfüllt. Er hat sich um seine Mutter gekümmert. Jetzt fragt er nochmal, um was zu trinken, damit auch das Letzte, was erfüllt werden muss, vor seinem Tod noch erfüllt wird. Und dann sagt er den wahrscheinlich entscheidendsten Satz im gesamten Evangelium des Johannes. Er sagt, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und übergab
Geist.
Einer der Evangelisten berichtet uns, wie Jesus betet: In deine Hand befehle ich meinen Geist. Und wir können darüber diskutieren, welcher Satz zuerst kam. Aber ich denke, Johannes berichtet besonders, es ist vollbracht, weil er dort drauf einen Schwerpunkt legen will. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir diesen Satz lesen, ist: Was ist vollbracht? Denn das Evangelium hat noch zwei Kapitel, die folgen. Also ist das Evangelium noch nicht vorbei. Was hat Jesus vollbracht, als er seinen Geist übergab? Und ich denke, das Erste ist das, was wir gerade gesehen haben. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Es ist vollbracht. Das Gesetz ist erfüllt. Als Christus am Kreuz stirbt, stirbt er als gerechter Mensch. Er war ohne Sünde, sagt uns der Hebräerbrief. Jesus hat das vollbracht, was Adam nicht vollbringen konnte. Christus hat das Leben im Gehorsam gegenüber Gott gelebt, während Adam zusah, wie seine Frau von der Schlange verführt wird und dann selbst auch noch gegen Gott sündigt. Christus hingegen hat den Versuchungen des Teufels widerstanden. Und die Evangelisten berichten uns, wie Jesus in der Wüste war, 40 Tage nichts gegessen und nichts getrunken hat. Und der Teufel dann kommt und ihn versucht. Christus widersteht ihm. David fragt in dem Psalm: Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und die Antwort, die David selbst gibt in dem Psalm, ist: Derjenige, der ohne Sünde ist, derjenige, der sündlos ist, der in aller Gerechtigkeit lebt, der das Unrecht hasst und die Gerechtigkeit liebt. Gott fordert von denen, die vor ihn kommen wollen, perfekte Gerechtigkeit. Paulus sagt: Uns fehlt die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben müssen. Sündlosigkeit. Doch Christus war der Gerechte. Er war der Gerechte, den Gott für uns stellvertretend ausgesucht hat, damit wir gerecht werden. Christus hat die Gerechtigkeit erworben, die wir vor Gott benötigen. Es gefällt Gott, in Christus diese Gerechtigkeit anzurechnen. Doch er beendet das Problem auch auf eine andere Weise. Das Problem, dass wir nicht vor Gott bestehen können, ist auch vollendet, indem er nämlich die Vergebung der Sünden vollbringt. Als Jesus am Kreuz hängt, sind die Sünden vergeben. Als Christus am Kreuz hing, starb er dort an unserer Stelle als der Gerechte, aber er starb wie der Verfluchte. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Als Jesus sagt, es ist vollbracht und seinen Geist übergibt, hat er für die Sünden seines Volkes gebüßt. Mit dem Tod Christi sind die Sünden seines Volkes vergeben. Seht ihr, die Bibel gibt uns ein eigentlich ziemlich einfaches Bild vom Menschen. Ich weiß, Wissenschaft und Psychologie versuchen es sehr kompliziert zu machen. Aber Gottes Bild vom Menschen ist ziemlich einfach. Gott hat uns die ersten Eltern gegeben, Adam und Eva. Und alle Menschen stammen von Adam und Eva ab. Das bedeutet, alle Menschen haben ihre Identität als allererstes in Adam und Eva. In unseren ersten Menschen. Das ist das Bild, was uns die Bibel gibt. Unsere Identität als Mensch leitet sich zum größten Teil von unseren ersten Eltern ab. So wie sich unsere Identität in unserem alltäglichen Leben zum großen Teil von unseren biologischen Eltern ableitet. Vieles, was uns ausmacht, haben wir entweder biologisch durch Gene oder durch Abschauen und Charaktereigenschaften antrainieren von unseren Eltern geerbt. Und so haben wir vieles auch von Adam und Eva geerbt. Adam ist das Haupt des Bundes und alle, die in ihm sind und die von ihm abstammen, sind in diesem Bund. Jeder natürliche Mensch, sagt uns unser Bekenntnis, der auf natürliche Art geboren ist, hat die Sünde mitgeerbt. Doch jeder wiedergeborene Mensch hat seine neue Identität in Christus erhalten und hat damit auch seine Gerechtigkeit geerbt und seine Sündlosigkeit geerbt und die Vergebung der Sünden vererbt. Denn auch hier zieht und packt die Bundesbeziehung, die wir zu Adam hatten. Wir haben die gleiche Bundesbeziehung zu Christus. Gott hat bestimmt, dass der in Christus ist, seine Identität von Christus her ableitet. Und das bedeutet, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, sagt er auch, es ist vollbracht, dass alle, die an mich glauben, ihre Sünden vergeben bekommen. Jesus hat das letzte ewige Opfer dargebracht, das nötig war. Im Alten Testament mussten die Juden jährlich, dreimal im Jahr mindestens, nach Jerusalem reisen, um Opfer für ihre Sünden darzubringen, um Vergebung zu empfangen. Christus war das letzte Opfer. Wir erleben immer noch, dass wir sündigen, aber wir müssen dafür keine neuen Opfer darbringen. Wir erleben, wie andere uns verletzen durch ihre Sünden. Und wir erleben Leid und Schmerz und Tod. Und dennoch sagt Christus, alles ist vollbracht. Denn das Wesentliche, was vollbracht werden musste, ist vollbracht. Christus hat die Gerechtigkeit für uns erworben und hat für uns unsere Schuld getragen. Als Jesus am Kreuz hing und gesagt hat, es ist vollbracht, da war alles vollbracht. Sein Volk war erlöst. Sein Volk hat die Sünden vergeben bekommen. Und sein Volk hat den Status bekommen, den sie vor Gott brauchen. Die Herrlichkeit, mit der sie vor Gott bestehen können in Christus. Paulus sagt, denn er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, Christus für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit werden. Das ist das, was Johannes hier sagt, etwas ausführlicher definiert. Es ist vollbracht. Die Gerechtigkeit ist erworben, die Sünde ist vergeben. Wir können leben. Und die Aufforderung, die uns der Text letzten Endes mitgibt, die Aufforderung ist ziemlich einfach. Die Aufforderung ist, wir müssen glauben. Denn all dies, diese Gerechtigkeit und die Vergebung der Sünden wird uns zugesprochen, wenn wir glauben. Das heißt, die Aufforderung des heutigen Morgens ist ziemlich einfach. Die Aufforderung ist nicht, wie Christus leiden zu müssen. Die Aufforderung ist nicht, in erster Linie wie Christus das Gesetz zu erfüllen, auch wenn wir dazu aufgefordert werden. Die Aufforderung hier ist zu glauben. Denn das ist das Ziel, das Johannes die ganze Zeit mit dem Evangelium verfolgt hat. Er sagt, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Lasst uns also den heutigen Morgen nutzen, um erneut all unser Vertrauen und all unsere Hoffnung auf Christus zu setzen. Buße zu tun von unseren Sünden, Vergebung zu empfangen, die Gerechtigkeit Gottes. Lasst uns beten.